Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Heute habe ich meine Gäste Patricia und Hannes von Amboss dabei. Amboss ist eine Firma, die die meisten, die sich im ärztlichen Umfeld betätigen, aus dem Bereich Wissensvermittlung kennen. Amboss beschäftigt sich heute aber sehr viel mit künstlicher Intelligenz, um das ganze Thema auf das nächste Level zu bringen. Wir sprechen darüber, wie der AI-Mode von Amboss funktioniert, wie Wissensvermittlung in der Zukunft funktionieren wird, auch im Bereich Lehre, im Bereich Lernen, aber auch, was die großen Trends für Clinical Decision Support sind und wie diese Technologie die Arbeit in der Klinik verändern wird. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lasst ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt, und ganz viel Spaß. Hannes, Patricia, super schön, euch hier zu haben heute.
Dankeschön,
ja, schön, hier zu sein.
Ja.
Stellt euch doch einfach mal selber vor und erzählt uns kurz, was ihr bei Amboss ganz genau macht.
Soll ich starten?
Ja.
Perfekt. Gerne. Ja, ich bin Patricia. Ich bin vom Hintergrund Ärztin, einige Jahre als Kinderärztin gearbeitet in München und in Starnberg. Und habe mich schon immer fürs Thema Medizindidaktik und medizinische Lehre interessiert. Bin dann auch ans Institut für medizinische Ausbildung in München gewechselt von der LMU. Und hatte dort ungefähr 2 Jahre, habe ich dann Curriculumsarbeit gemacht und sehr viel unterrichtet auch. Und bin dann zu Amboss gewechselt. Und das Ganze ist jetzt schon 8 Jahre her. Bin also jetzt seit 8 Jahren bei Amboss, habe da ganz viel erlebt, habe auch das Produkt mit aufgebaut, habe das ganze Audio-Team geleitet, auch einen Amboss-Podcast vor vielen Jahren mit aufgebaut. Also super schön, jetzt mal wieder hier am Mikrofon zu sitzen, auch aus dieser Perspektive. Und bin aber seit jetzt mehr als einem Jahr verantwortlich für den Bereich klinische Innovation. Und das ist eine ganz neue Stelle bei Amboss, weil wir gesehen haben, es wird immer wichtiger und spannender, auch Kooperationspartner zu finden und auch ins Gespräch zu kommen mit den Gesundheitsakteuren. Das heißt, ich bin viel auch auf Konferenzen unterwegs. Wir haben uns ja gestern auch auf dem DRG-Forum gesehen und spreche hier mit Kliniken, aber auch mit anderen Unternehmen, mit Startups und bin so ein bisschen diese kommunikative Schnittstelle. Und gebe dann auch meine Insights weiter an Hannes, der sich ja gleich auch selber vorstellt. Genau,
ich bin Hannes, ich bin Arzt, ich habe in Berlin Medizin studiert, habe 2013 Examen gemacht, tatsächlich mit Amboss, war einer der Early Adopter, das war so zu der Zeit, wo man noch Anrufe bekommen hat vom CEO, dass die Server wieder laufen, das war ganz, ganz früh, da war so unter den ersten 1000 Nutzern und Nutzerinnen und war einer der ersten Redakteure bei Amboss, Vollzeitredakteur initial, habe dann so 2016 bis 18 unser medizinisches Illustrationsteam geleitet, bin immer mehr in Produktmanagement reingerutscht und als wir uns dann immer mehr professionalisiert haben und R&D im Prinzip ausgebaut haben, so über die letzten Jahre, habe ich eine Leitungsfunktion im Produkt übernommen, bin jetzt Produktdirektor, seit 8 Jahren im Produkt tätig und arbeite ganz eng zusammen mit den Teams, die sich auf das klinische Produkt fokussieren, also unser Search oder Knowledge Access Team und die Teams, die eben die ganze Content-Erfahrung bauen. Genau.
Sehr cool. Patricia, du hattest gerade schon das DRG-Forum angesprochen. Vielleicht bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, das war schon eine spezielle Atmosphäre dieses Jahr. Wie hast du das wahrgenommen, diesen Konflikt zwischen der wahnsinnigen Geschwindigkeit, die wir ja gerade in der Technologie aufnehmen, und sozusagen der politischen Realität? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das DRG-Forum nicht kennen, das ist quasi die größte Krankenhausmanagement, Krankenhauspolitikveranstaltung oder Kongressveranstaltung in Deutschland.
Ja, ich habe genau das erlebt, was du gerade schon angesprochen hast. Ich war morgens auch im Plenum mit über eben 2000 Akteuren aus dem Gesundheitswesen. Das ist ja eine bunte Mischung, wie du schon sagtest. Da sind von Chefärzten, Klinikdirektoren, Kaufmanndirektoren bis hin zu Startups. Also da kommt ja alles zusammen, auch was Rang und Namen hat und sich auch für Politik und das gesamte Gesundheitssystem ja interessiert und sich austauscht. Und wir haben ja auch Politiker vorne auf der Bühne gesehen und da diese Panels. Und es wird viel diskutiert und ich fand interessant, wie auch natürlich über die Finanzen und ich weiß gar nicht, wo ich da wirklich anfangen soll, sozusagen, worüber gesprochen wird. Aber eins ist eben aufgefallen, Das Wort KI, künstliche Intelligenz oder innovative Technologien ist kaum zu Wort gekommen, beziehungsweise darüber wurde fast gar nicht gesprochen, über dieses Potenzial, was wir sehen. Und dann, also nach diesem, ich weiß nicht, 2-3-stündigen Diskussionen bin ich aus dem Plenarsaal rausgegangen, dann in den Bereich der Aussteller. Und hier dann, wie du auch gerade schon gesagt hattest, ist dann sozusagen die komplette Flut an KI-Technologien und Innovationen zu spüren. Weil ich glaube, bei jedem Aussteller hast du gesehen, KI, also auch sozusagen schon im mehr oder weniger im Titel ihrer Produkte. Und dieses Spannungsfeld, das finde ich gerade so wahnsinnig interessant und denke mir auch, das müssen wir zusammenbringen. Weil Unternehmen, glaube ich auch wie Amboss und andere Unternehmen, schaffen schon jetzt hier einfach Innovation. Und es gibt auch also wirklich sagenhafte Kliniken, die Innovation mit vorantreiben. Und gleichzeitig begegne ich aber auch in meinen Gesprächen immer wieder Kliniken, die sagen, wir müssen, das hatte ich gerade vor einigen Wochen, da hat mir die tatsächlich kaufmännische Direktorin gesagt, ja, Frau Hinske, wir müssen jetzt gerade erst nochmal WLAN aufbauen. Wir machen auch alles noch handschriftlich. Also es ist gerade passiert, dieses Gespräch. Und dann zu sehen, in welcher Range wir da gerade unterwegs sind, und das zusammenzubringen. Und ich finde auch, also was wir ja immer wieder erleben, auch bei Amboss und vielen anderen Unternehmen, spüren das, dass wir eben, also dass die Regulatorik uns so ausbremst. Eigentlich sind wir bereit, ne? Aber wir müssen irgendwie PS auf die Straße bekommen, müssen jetzt mal loslegen und werden ausgebremst. Und andere Länder, ich meine USA, China und so weiter, sozusagen, was sie alles schaffen, ziehen längst an uns vorbei. Und natürlich ist immer wichtig, auch sozusagen auf die Qualität zu achten, das ist klar, aber auch Mut zu zeigen, dass wir gemeinsam mit den Politikern das vorantreiben und nicht nur in so zwei Welten leben.
Ja, ich glaube, du sprichst da was ganz Wichtiges an und ich finde, das beschleunigt sich, also im weiteren Sinne des Wortes eigentlich doppelt sogar, gerade auch, weil wir sehen, dass KI die Geschwindigkeit auch innerhalb unserer Technologiebranche massiv erhöht. Also Softwareentwicklung geht schneller denn je. Und wir haben quasi, was eh schon immer schnell war, dieser Tech-Bereich, der beschleunigt sich noch weiter. Und die Länder, Regionen, wo Regulatorik und Prozesse bremsen, Überregulierung, die fallen umso weiter zurück, weil eben alles noch viel schneller gehen könnte. Und das ist wie so ein statischer Batzen, der alles verhindert. Und ich glaube, das war tatsächlich eh schon immer ein Grund, warum wir mit Software in Deutschland nicht so richtig erfolgreich waren im internationalen Wettbewerb und ist, glaube ich, auch ein echtes Risiko, weil diese Entwicklung sich nur noch verschärft dadurch.
Ja, sehe ich auch so.
Ist für uns natürlich eine Herausforderung, ja. Also wir haben ja unseren AI-Mode jetzt gelauncht, konnten da in den USA im Prinzip zuerst launchen. Das war alles ein bisschen einfacher. Das hat bestimmte Funktionen, die wir hier im Prinzip gar nicht zur Verfügung stellen können. Werden dort evaluiert, haben wir groß geteilt, dass wir von einer Stanford und Harvard Forschungsgruppe evaluiert wurden, NoHAM-Studie, extrem spannender Studienansatz. Da merkt man, da wird gearbeitet an der Zukunft, wo AI immer autonomer handeln kann. Die ganzen Studien gehen in die Richtung. Wir können Produkte launchen, die zumindest zu diesem ganzen Diskurs beitragen und auch zeigen, da kann Wert geschaffen werden potenziell. Hier in Deutschland ist es noch anders. Da müssen wir anders agieren. Das ist auch okay. Das ist auf Sicherheit optimiert. Aber ich finde das Spannungsfeld extrem interessant. Ja? Wie reagiert eigentlich die EU darauf? Wo können wir eventuell hinkommen? Und wie verändert eigentlich die Software und was möglich ist? Wie verändert Technologie im Prinzip auch den rechtlichen Rahmen? Ja? Das ist, glaube ich, so ein Push-Pull zwischen beiden Welten, der da passieren muss. Und ich glaube, da sind wir genau in der Mitte jetzt gerade.
Absolut. Und Ich glaube, zum Schluss geht es da auch um unsere globale Wettbewerbsfähigkeit, weil, man hat ja in Deutschland schon diesen ganz intuitiven Ansatz, immer noch mitbetonen zu müssen, dass natürlich Qualität und Sicherheit nicht darunter leiden sollen. Aber die Realität ist aus meiner Sicht auch, dass in diesen sozusagen Venture Capital oder Risikokapitalzyklen Innovation kommt, die muss sich beweisen, schnell wachsen. Das passiert sozusagen nicht hier. Dadurch fließt mehr Kapital in die Unternehmen. Die können wieder mehr wachsen. Und das ist wie so eine Spirale, die sich eigentlich immer weiter dreht und verhindert, dass wir in diesem Gesundheitsbereich, richtig global wettbewerbsfähig sind, wenn man sich zuerst auf den Heimatmarkt fokussiert. Ne? Da gab es neulich auch eine ganz interessante Statistik, dass eigentlich die Anzahl der sozusagen Unicorns, also sozusagen Startups, die über 1 Milliarde Euro an sozusagen Bewertung erhalten von europäischen Foundern, eigentlich doppelt so groß ist, wenn man die europäischen Founder, die in den USA gegründet haben, mitzählt. Mhm. Einfach, weil da die Bedingungen halt andere sind.
Ja. Und wir sehen es eben auch letztlich auch in der Anwendung von AI in Kliniken in Deutschland. Ne? Also wir sehen, dass wir manchmal unter dem Begriff Shadow AI gerade betitelt, dass natürlich Nutzerinnen und Nutzer, die gucken sich an, was kann ich benutzen? Ja. Und da geht der Default häufig dann eben zu amerikanischen Foundational Model Providern, amerikanischen Lösungen. Wir selber sind auch im amerikanischen Markt, können da eben besser innovieren, aber natürlich innovieren wir auch hier, aber müssen eben genau diese Balance finden. Und wir wollen, also es ist ja auch extrem spannend, wir können auf den deutschen Markt als im Prinzip, es ist ja fast ein Nischenprodukt, extrem optimieren, ja. Und das ist ein ungeheures Potenzial, das wollen wir im Prinzip bergen. Ja. Aber es ist für uns ja teilweise eine Herausforderung, so wie wir damit umgehen
können. Es sind auch bei uns zwei Welten. Ne? Wir haben das US-Team, wir haben natürlich das Dach-Team und wir arbeiten ganz, ganz eng zusammen. Wir haben ja über 650 Mitarbeiter. Ne? Das ist ja auch, wenn man so zurückdenkt, vor 14 Jahren gegründet von einem Team aus Ärzten und jetzt sozusagen steht da was mit über 650 Mitarbeitern US-Dach und dann zu sehen, was ist hier möglich. Aha, okay, dann und du übersiehst ja alles, ne, im Produktteam auch und den US-Bereich. Und dann im Dach, okay, was schaffen wir jetzt schon? Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt. Max, vielleicht können wir in einem Jahr nochmal sprechen, weil ja jetzt gerade so viel passiert. Ja. Für uns ist natürlich auch das Thema Clinical Decision Support super wichtig und relevant, weil wir sehen, das ist das, wo wir hin müssen und was wir auch brauchen. Auch gestern in dem im DRG-Forum sozusagen ist auch das viel, also ich durfte in einem Panel sitzen, da haben wir auch über Sprachmodelle gesprochen, KI und wie das die Effizienz und Spitzenmedizin vorantreiben kann. Und ich glaube, dass jetzt gerade in den nächsten 12 Monaten, zumindest von Unternehmensseite, ich weiß nicht, von Politikseite, das ist ja, wie gesagt, ein bisschen eine andere Geschwindigkeitslevel, aber dass wir da viel vorantreiben können und hoffen, dass wir dann auch weiter noch tiefer in die Integration kommen, in diese Klinikprozesse, damit man einfach noch mehr diese Patient Journey auch begleiten kann, ne, KI gestützt. Mhm. Also und wir arbeiten daran und in einem Jahr hoffe ich, dass wir da ein großes Stück weiter sind.
Ja. Ich muss sagen, das Gespräch mit euch macht schon so viel Spaß und man kann direkt von einem Punkt zum anderen springen. Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich meine eigene Struktur hier behalte. Deswegen würde ich gerne nochmal vielleicht so anfangen. Die meisten kennen euch ja aus der Vergangenheit für sozusagen die Wissensdatenbank, sozusagen die Lernmodelle für Medizinerinnen und Mediziner. Wir haben aber jetzt schon in den wenigen Minuten gehört, er macht mittlerweile viel, viel mehr im Bereich AI. Ich würde euch gerne nochmal fragen, was macht ihr eigentlich genau jetzt neu in dem Bereich AI?
Soll ich dazu was sagen?
Fang du mal an.
Genau, gut. Also genau, wir machen schon länger was mit AI, als man vielleicht sozusagen sieht und vielleicht auch länger als der LLM-Hype im Prinzip in aller Munde ist. Wir haben seit 6 Jahren im Prinzip investieren wir strategisch in Search-Team und in Recommendations. Wir haben, ich glaube, seit 8, 10 Jahren im Prinzip das Arztprodukt aus unserem Studentenprodukt heraus entwickelt. Ja. Ursprünglich haben Studenten uns ausschließlich genutzt. Das war so die ersten 4 Jahre von Amboss. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass die Leute, die gerade mit uns Examsvorbereitung gemacht haben, in die Klinik gehen und das gleiche Buch natürlich benutzen wollen, das gleiche digitale Nachschlagewerk. Und damit kamen Retrieval-Probleme auf uns zu, weil das ganze Wissen, was ich vorher schön mit Fragen gelernt habe und katalogisiert in einem Folder-System gefunden habe, um es halt lernen zu können. Das muss ich jetzt quasi asynchron finden können. Immer kleine Chunks hier und da, ja. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen ein Search-Team. Wir haben das Team aufgebaut. Das gibt es jetzt seit 6 Jahren. Da sind Computer-Scientists drin, sind Ärztinnen und Ärzte drin. Viel auch gemischt. Also Leute, die Computer-Science, Medizin studiert haben und im Prinzip direkt an der Quelle arbeiten können und aus ihren eigenen Erfahrungen dann eben Entscheidungen treffen können. Und das ist so seit 6 Jahren und jetzt mit LLMs, da haben wir im Prinzip angefangen, uns damit zu beschäftigen, welche Arten von Experiences wollen wir eigentlich bauen. Ich glaube, wir waren nicht eine Firma, die direkt auf den Zug aufgesprungen ist. Eins unserer Firmenmantras ist auch Substance over Style. Das heißt, mehr sein als Schein sozusagen. Ja. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen länger gewartet im Prinzip, geguckt, wo geht es hin. Und uns jetzt aber eigentlich in den letzten 1,5 Jahren dann sehr darauf fokussiert, mit LLMs auch oder mit Chat-Experiences auch Wert zu schaffen. Und haben dieses Search-Team hat im Prinzip gerade momentan einen kompletten Pivot auf AI-Mode. Das ist im Prinzip eine chatbasierte Experience, bei der ich unseren ganzen Korpus befragen kann. Und der Korpus wird auch konstant erweitert. Also da ändern sich auch unsere redaktionellen Prozesse im Prinzip fundamental. So, das ist einer der größten Moves jetzt. Und wir launchen gerade auch eine ähnliche Experience für Educator. Und da sind wir in den US recht stark vertreten und international. Und auch in Deutschland. Und auch für Lernende eben. Genau, das ist eigentlich so der größte Push, den wir im Moment sehen. Und dann gibt es im Hintergrund natürlich viele AI-Sachen, die man gar nicht so mitbekommt. Eins sind die Redaktionsprozesse, da spielt AI eine Riesenrolle. Also es ist ein bisschen, was man jetzt in der Softwareentwicklung sieht vielleicht. Ja, da wird dann Cloud-Code benutzt. Wir haben ähnliche Systeme auch bei der Redaktion eben intern aufgebaut, haben da auch strategisch investiert, haben Engineers in die Redaktion reingeschickt und Ärzte und Engineers zusammenarbeiten lassen und dann eben teilweise Automatisierung, Hilfssysteme, QA-Systeme bauen lassen, die unsere Inhaltserstellung eben viel schneller und einfacher machen. Genau.
Ja, also was du jetzt gerade schon angesprochen hast, vielleicht auch nochmal, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ist, da hat sich die Plattform ja auch im weiterentwickelt von nur Lernen, haben wir jetzt diese drei Bereiche Lernen, Praktizieren und aber auch sozusagen Lehren und Unterrichten. Also dass wir auch Lehrende unterstützen mit Educator-Tools, aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt für den Arzt, Ärztin und die Pflegefachpersonen, weil wir haben ja auch Pflegewissen, also Amboss um Pflegewissen erweitert und auch eine Pflegeredaktion, die da tagtäglich aktualisiert, dass wir bei Praktizieren einfach ist immer das Ziel, dass wir die Basis da draußen unterstützen, die in der Patientenversorgung tätig sind. Und wir sind ja beide selbst aus der Medizin und haben auch am Patientenbett gearbeitet. Man hat wenige Sekunden Zeit und es ist einfach so, dass wir Fragen haben als ärztliches und auch pflegerisches Personal. Es ist nicht so, wie man denkt. Ich hatte gestern da auch ein interessantes Gespräch, also mit, ich sag mal, Menschen, die nicht als Arzt, Ärztin arbeiten, denkt man vielleicht, wenn ich Patient bin in der Klinik, dann weiß mein Gegenüber immer alles. Aber die Medizin wird immer komplexer. Die Therapien, es entstehen ja auch so viele neue Möglichkeiten. Und diese Therapien werden immer, immer komplexer. Täglich erscheinen neue Leitlinien oder Evidenzen, die rauskommen. Und das schafft man. Also man spricht sogar davon, dass sich alle 73 Tage medizinisches Wissen verdoppelt. Also keiner hat Zeit, da irgendwie dem Ganzen standzuhalten, im eng getakteten Praxisalltag. Also es ist einfach so, es gibt nicht diesen Halbgott im Weiß, ja, der alles weiß, der Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, wo man denkt, der ist weiß. So ist es nicht. Heutzutage sind wir konfrontiert als Fachpersonal mit neuen Evidenzen und was rauskommen müssen. Wir wollen ja auch modern arbeiten und nicht mit der Therapie von vor 20 Jahren. Und da einfach, dass wir uns klar werden, sagen, ja, man braucht irgendein Wissenstool, um nachzuschlagen. Das ist kein Defizit in der Kompetenz. Wir haben kompetentes Fachpersonal draußen, in der Patientenversorgung, absolut. Aber irgendwie brauchen sie auch ein Tool an der Hand, um eben Fragen zu beantworten. Und viele nutzen eben, wie du jetzt auch schon sagtest, auch gerne mal ChatGPT. Wir haben eine Umfrage gemacht unter über 1100 Ärzten, die auch gar nicht jetzt unbedingt Amboss-User, nicht und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall, kam heraus, jeder zweite Arzt nutzt KI im Klinikalltag oder Ärztin nutzt KI im Klinikalltag und die meisten davon ChatGPT. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber reden, dass es sozusagen große Risiken birgt als offenes Web, sozusagen basiertes Tool. Können wir gleich noch sprechen, welche Risiken das sind. Und ich glaube, es lag einfach daran, wir hatten auch unseren Chat noch nicht sozusagen und dass dieses, das ist so, wir kennen das ja aus Pragmatismus, sagt man, ach, ich frage schnell und guck mal nach und so schlecht. Und ich habe doch da auch eine Studie gelesen, dass ChatGPT super ist im USMLE, im amerikanischen Staatsexamen, kann ja dann nicht so schnell verkehrt sein. Aber das bringt uns auch gleich vielleicht nachher nochmal zu dieser No-Harm-Studie. Das ist ein ganz anderes Benchmark. Also wenn ich in der Klinik arbeite, kann ich nicht auch ein Tool nehmen, was vielleicht im Examen gut war. Also das vielleicht für gleich nochmal. Zurück zu ChatGPT. Es ist wichtig, dass wir hier die KI-Kompetenz vom Fachpersonal oder auch generell in der Bevölkerung, auch für Patienten, aber auch für uns Ärztinnen und Ärzte, die jetzt vielleicht schnell darauf zurückgreifen, dass wir es schulen und aufklären und dass man weiß, was sind die Risiken. Und bei ChatGPT ist ganz klar und ähnlichen Modellen, es gibt ja nicht nur ChatGPT, auch andere offene sozusagen LLMs, die ich befragen kann, ist wichtig zu wissen, die greifen auf das weltweite Wissen zurück. Ja, also auf Forenbeiträge, auf, ich sag mal, www.fragmutti.de und Influencer-Inhalte und so. Also alles, was da ist, schaut es, was ist häufig und was ist selten. Aber was ist häufig, dann wird es schon stimmen und nimmt dann, also weil es ja alles auf Wahrscheinlichkeiten, Stochastik und so weiter beruht, nimmt es sich dann quasi diese Textbausteine und erstellt daraus die Antwort. Und eine kleine Geschichte dazu. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu erzählen. Es ist alles, was häufig ist, wird eben genommen. Und jetzt hatte ich letzte Woche eine sehr, sehr gute Freundin zu Besuch bei mir. Die ist Kinderwunschärztin und sagte mir, ja, in der Kinderwunschmedizin gibt es noch nicht so viele Studien und Paper. ist noch nicht so, sie kennt sich da aus, geht auf alle Fachkongresse, eine große Praxis in München, aber sie sagte, da gibt es noch nicht so viel. Und sie hat ChatGPT zu bestimmten, also Fragen aus der Kinderwunschmedizin befragt, die typischerweise Patienten stellen. Und die Antworten, die generiert wurden, stammen eindeutig aus Content von Influencern, die wirklich pseudowissenschaftliche Theorien verbreiten. Sie hat gesagt, das war alles falsch. Diese Fragen, die sie gestellt hat, die Antworten waren komplett falsch und sind diese typischen Influencer-Inhalte, wo sie auch mit ihrem eigenen Kanal und so weiter versucht aufzuklären, ja, und Wissenschaft reinzubringen in die Antworten. Aber ich finde, das ist super interessant. Das heißt, in Bereichen, wo es vielleicht wenig gibt in Evidenzen, dann nimmt sich ChatGPT, was da ist, ja, oder solche offene, ja, was da ist und generiert daraus die Inhalte. Ja. Und deswegen da einfach immer kritisch zu sein. Jetzt haben wir sozusagen unsere Antwort auf ChatGPT bei uns, den Amboss AI Mode, eben auch diese chatbasierte Möglichkeit, in den Dialog zu gehen. Und das Tolle hierbei ist wirklich, ich kann so komplexe Fragen eingeben. Also früher hat man ja häufig bei Amboss als Nachschlagewerk gerne mal so wie, ich weiß nicht, Diabetes-Therapie, so Schlagworte, ja, also eine Schlagwortsuche gewesen, wobei wir eine semantische Suche haben. Man hatte auch vorher die Möglichkeit, komplexere Fragen zu stellen. Aber jetzt kann ich hochspezifisch fragen, was weiß ich, habe hier eine Sportlerin, die hat vielleicht auch noch Kinderwunsch und hat eine Depression und ich möchte jetzt, welches Antidepressiva kann ich denn da geben? Also sehr, sehr speziell. Und dann zieht quasi der AI-Mode aus allen Kapiteln, die wir haben, weil der AI-Mode hat ja eben als Grundlage den Korpus, hast du ja schon gesagt, sozusagen die kuratierte Amboss-Datenbank, zieht er die Antwort raus und generiert die Antwort sehr punktgenau, für mich halt im Klinikkontext direkt anwendbar. Also nicht in langen Textpassagen, wo ich mich verliere, sondern wirklich sehr punktuell Amboss-Stil auf den Punkt gebracht, mit dann immer unten der Transparenz mit den Quellen. Ich sehe genau, wo halt dieses Wissen herkommt. Und vielleicht kannst du auch gleich noch was zum Halluzinieren sagen, weil wir wissen, ChatGPT halluziniert, wenn es nicht weiter weiß, kommt trotzdem eine eloquente Antwort, ja. Und dass wir das wie wir das quasi schaffen, das auf ein Minimum zu reduzieren, weil das ist ja das, was wir brauchen in der Klinik, ist evidenzbasiertes, validiertes Wissen, weil wir eben verantwortungsvoll unter Zeitdruck ja arbeiten müssen.
Lass uns da gerne direkt einsteigen. Ich hätte nur noch mal eine Verständnisfrage. Ihr sprecht jetzt gerade über den AI-Mode, was ja sozusagen sehr präsent war mit der No-Harm-Studie, war der Begriff Lisa. Ist das das Gleiche oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Genau, also der AI-Mode ist im Prinzip der Produktname. Das wird auch eine kleine Produktsuite werden mit eben verschiedenen Bereichen. Also wir haben in den USA ja jetzt schon AI-Mode Clinical Practice und einen AI-Mode Learn, den wir gerade launchen. Wird vermutlich auch ein AI-Mode Teach kommen. Und ähnlich können wir es auch uns in Deutschland vorstellen. Da sind wir gerade noch in der Entwicklung. Lisa ist tatsächlich der interne Name des Modells. Das haben wir jetzt sozusagen teilweise in Klammern noch dahinter. Lisa 1.0 ist auch das, was in Studien kam, weil wir da das Modell zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch ein Akronym für Literature Search Agent, obwohl wir eigentlich auch intern immer, das Team, was das macht, mag eigentlich Akronyme nicht und beschwert sich immer, dass wir so viele Akronyme benutzen. Jetzt ist ja erstes Modell sozusagen damit. Genau, aber wir benutzen den Begriff AI-Mode und manchmal in Klammern Lisa, wenn es ums Modell geht. Aber es ist nicht der offizielle Name.
Okay, verstanden. Genau. Dann lass uns gerne direkt zu dem Thema Halluzination springen, was ja, ich sag mal, technologisch sehr intrinsisch bei den LLMs vorhanden ist, auch wenn jetzt mit verschiedenen Techniken das besser geworden ist. Ja. Das wird mich auf jeden Fall brennend interessieren, wie ihr da rangeht.
Ja, finde ich auch ganz spannend. Ich hatte neulich ein Paper gelesen, also wir haben ganz viel die Augen auf so AI-Research. Da ging es darum, kann man das eigentlich Halluzinationen nennen oder müsste man als Mediziner das nicht Konfabulation nennen?
Ja, genau.
Ich hab jetzt nicht die genaue DSM-Klassifikation im Kopf davon, aber muss ich nochmal im Psychiatriebuch nachgucken.
Ja, weil Halluzinieren, weil es ja kein Bewusstsein hat, so habe ich das verstanden. Ich habe das dann auch versucht herauszufinden und ich habe aber mit einem KI-Experten gesprochen, der sagte, nee, er kennt nur Halluzinieren und dann dachte ich, ist sowas Medizinisches, so Ärzte-Nerd. Wissen, dass wir konfabulieren jetzt sagen.
Genau, eigentlich.
Klär uns auf.
Genau, das ist immer ein guter Discussions- oder Conversation-Starter wahrscheinlich. Ich glaube, es geht quasi darum, dass es eigentlich, dass man, es ist ja nichts, was nicht da ist, sondern es wird so getan, als wäre sozusagen der Fakt da. Ne? Das ist ja auch das ganze Problem, dass es sehr überzeugend wirkt, was dann dabei rauskommt.
Ja.
Wir haben deswegen also eigentlich auch lange gewartet und geschaut, als GPT 3.5 kam, was war das, November 22, glaube ich. Ne? Da haben wir natürlich viele Halluzinationen gesehen, haben das viel getestet und gesagt, okay, damit können wir nicht arbeiten. Und das wird jetzt immer besser. Genau, auch schon die Plain Models machen ja im Prinzip immer weniger Halluzinationen. Auch die KI-Studien sind da eigentlich sehr positiv. Trotzdem passiert es noch. Und dann ist die Frage für eine Firma wie uns, wir haben über 125.000 Ärztinnen und Ärzte allein in Deutschland, die uns regelmäßig nutzen, die auch für den Service bezahlen und die richtige Antworten brauchen. Und auch die Patientinnen und Patienten, die dahinter stehen, das ist ja nochmal ein Faktor 20, wenn man eine ganze Station hat, die brauchen eben im Prinzip richtig. Ja. Wie gehen wir damit um? Ist eine konfabulierte Antwort jetzt eigentlich akzeptabel? Also es ist eine fast philosophische Frage. So. Und dafür müssen wir uns eben ein Bild machen. Und wir haben verschiedene Mechanismen im Prinzip, die das adressieren. Das eine ist, dass wir ganz klar in Evaluationen investieren. Also wir haben mehrere Evaluationsmechanismen. 3 interne, 1 externen. Intern haben wir einen eigenen Benchmark. Kann ich gleich noch was zu sagen, wenn es interessant ist. Wir haben auch was für Faithfulness. Also wir messen quasi, was gebe ich rein ins System, was kommt raus und können einen Index berechnen. Und dann im Prinzip Iterations von dem ganzen System auch darauf optimieren, dass es faithful ist. Also dass das, was rauskommt, dem entspricht, was reingeht. So. Darüber kontrollieren wir im Prinzip Konfabulationen auch. Und dann auch so Format-Constraints, die wir auch testen können. Das sind so die 3 internen Sachen. Und eins, das Wichtigste ist eigentlich unser eigener Benchmark, wo wir so Rubrics haben und im Prinzip testen können, ob die Antworten gut sind. Und dann lassen wir uns extern eben evaluieren bei Studien, die praxisorientiert sind. Wo wir nicht mitmachen wollen, sind Studien, die das nächste Multiple-Choice-Examen auf ein System werfen. Weil wir haben die Fragen selber, wir wurden auch selbst angefragt. Ich glaube, wir sind auch in manchen Datensets mit drin, mit unseren Fragen. Genau, also das sind im Prinzip die Mechanismen. Auf der rein technischen Seite. Und dann haben wir es auch auf letztlich einer User-Experience-Seite, wenn man so will. Also bei uns, das ganze System ist so konstruiert, dass der Sprung zur Quelle extrem kurz ist. Das ist jetzt auch nichts Neues, das macht auch jetzt Deep Research oder das machen auch die Foundational Models, aber bei uns sind es eben kuratierte, hochqualitative Quellen in so einer Split-View-Experience. Das heißt, ich kann, wenn mir das System im Prinzip eine Antwort generiert, mit einem Klick auf genau die exakte Stelle springen und in einem kuratierten, quasi hard-coded Content das verifizieren, was da steht. Ich würde keine Dosierung verschreiben, die mir irgendein LLM sagt. Das muss ich nachlesen. Das muss valide sein. Also sozusagen, so kann man im Prinzip den Generated Content als das nehmen, was es ist. Ein gutes Summary, was mir Orientierung gibt. Aber wenn ich wirklich Wissen brauche, um es zu applizieren, dann kann ich nachschauen und muss ich nachschauen. Und das vielleicht auch, das passiert halt auch. Ne? Wir sehen das ja. Also unsere Nutzerinnen und Nutzer sagen im Feedback zum AI-Mode, ja, voll cool, dass ich jetzt nachgucken kann. Und wir sehen auch Studien, also sowohl unsere internen Studien als auch, kam jetzt im Januar eine Studie raus, zur Nutzung von LLMs. Die Leute gucken nach. 80% der Leute gucken in Sekundärquellen nach. 60% verifizieren es mit ihrem eigenen Wissen, mit dem, was sie aus der Ausbildung haben und aus ihrer Erfahrung. Ich glaube, das ist halt elementar, um das sicher zu machen.
Und zum Schluss ist ja auch die Frage, was ist eigentlich der reale Benchmark, gegen den man das messen will? Gell? Wir haben ja oft diesen sozusagen Instinkt, so 100% sozusagen Erfolgsrate zu springen, wenn die Realität ja ist, eigentlich competen die Modelle mit der menschlichen Performance ohne den Support. Wie schaut ihr da drauf? Glaubt ihr, dass so ein 100% Anspruch gerechtfertigt ist oder ist das vielleicht auch eine total falsche Herangehensweise?
Ja, das finde ich eine spannende Frage. Bei allen Evaluationsstudien sind eigentlich so 2 Themen, eigentlich, die man bei jeder Studie sieht. Die erste ist, was ist eigentlich das Datenset, was ich teste? Und das klingt immer gut, was dann da so drin ist, aber es wird auch immer kritisch diskutiert. Also ja, die Limitation der Studie ist, wir haben hier bloß Multiple-Choice-Fragen gestellt. Oder ja, die Limitation der Studie ist, wir haben hier aus einem bestimmten E-Consult-System, zum Beispiel, das war bei Noham so, haben wir Fälle genommen. Das ist schon mal 1000-mal besser als Multiple-Choice-Fragen. Aber die Realität ist natürlich, dass das immer noch nur Fälle sind, aber dass ich in einem Krankenhaus bin, wo um mich rum 50 Ärzte sind und 150 Pflegende in einem 5-stöckigen Bau, wo Menschen sind, wo Notfälle passieren, das kann eine Studie natürlich nicht berücksichtigen. Ne? Das ist immer so die eine Sache. Die andere Sache ist, in den Studien steht häufig dann drin, wir vergleichen das gegen Ärzte und Ärzte, die klassische Ressourcen zum Beispiel nehmen für Wissen. Und auch das ist natürlich limitiert, weil so ist die Realität auch nicht. Ich sitze ja dann nicht da als Dermatologe und mache einen kardiologischen Fall und gucke in Bücher nach. Ne? Also sozusagen, ich glaube, bei dem ganzen Thema darf man den Menschen nicht ignorieren. Ja. Letztlich. Und auch die Messiness, die in der Klinik passiert, ja. Wir haben das manchmal so, wir haben jetzt neue Flowcharts, ein super schickes digitales Tool, kann man vernetzen, kann man auch AI generieren lassen. Da ging ganz viel Herzblut rein. Eins meiner Herzensthemen. Und dann gehe ich in eine Klinik, ich fahre in Philadelphia und da hängen halt ausgedruckte Flowcharts überall an der Wand. Ne? Ich denke so, abgegrabbelt und so, das ist halt, das ist die Realität. Das darf man auch nicht vergessen. So, ja. Es ist halt ein Mix, eine Zusammenschau von Wissen, die dann zu einer guten Entscheidung führt. Also da wollen wir uns auch nichts vormachen, eigentlich, würde ich sagen.
Absolut. Da bin ich auch gespannt. Also ich glaube, angefangen hat es ja mit den ersten Benchmarks wirklich, dass dann eben so einfach Multiple-Choice-Fragen getestet wurden. Und es wird jetzt immer klinischer. Und das ist ein wichtiger Trend. Und es gibt ja immer mehr Forschungsgruppen. Wir arbeiten ja auch mit einigen Forschungsgruppen auch zusammen oder sagen, ja, bitte testet uns, wie du schon sagst. Uns ist auch diese externe Validierung super wichtig, dass es halt immer klinischer wird und immer mehr versucht wird, auch diese Komplexität aus dem Arztalltag damit abzubilden. Aber also die NoHarm-Studie, wir haben ja auf Platz 1 performt, vielleicht können wir das auch nochmal sagen, es wurden ja 31 Modelle hier getestet, da sind wir natürlich super stolz drauf. Da gab es eben diese 100 Fälle, und auf die dann die KI-Systeme gelaufen sind. Also gegen versus eben Hausärzte, aber ich glaube auch nur eine kleine Menge. Es waren nicht viele, ich glaube 10 Ärzte oder so dann, die gegen die KI, und das war auch nicht der Fokus, was man schauen wollte, ist jetzt KI besser als die menschlichen sozusagen und die Ärzte selber. Das stand nicht im Fokus, aber einfach diese 31 Modelle wurden eben getestet und geschaut, wie ist diese Konsultation zwischen Hausarzt und Fachexperte, Fachspezialist, und diese Inhalte, die auch schon aus der echten Realität stammten. Also da waren auch Unsicherheiten drin in diesen Fällen. Die waren zum Teil auch nicht vollständig. Also wenn eben quasi ein Hausarzt an einen Patienten an den Facharzt überweist und quasi, ich glaube, diese Schnittstelle, das wurde überprüft und geschaut, wie sicher entscheidet da die KI, was sie als nächstes macht. Und sie heißt ja No Harm, die Studie. Warum? Weil ein jahrtausendealte Ethos von Ärztinnen und Ärzten ist ja immer, wir wollen heilen und keinen Schaden zuführen. Also No Harm bedeutet keinen Schaden. Und genau das ist ja das, was wir als erstes Mal sozusagen wollen. Als Arzt und Ärztin wollen wir heilen, aber auch vor allem nicht schaden. Und es wurde halt geschaut, inwiefern diese KI-Systeme vielleicht schaden. Und da gibt es quasi zwei Fehlerbereiche. Einmal, dass so eine KI eben komplett falsch und Quatsch ausspuckt sozusagen und dann hier konfabuliert, / halluziniert und sagt, mach jetzt ein EKG, obwohl der Patient vielleicht mit einem Verdacht auf ein Melanom kommt oder so, ja, Hautkrebs, also sich da irgendwas ausdenkt, was gar keinen Sinn macht. Und das andere ist eben Fehler durch Unterlassung, also durch nicht sozusagen Empfehlung. Einfach, dass es Informationen nicht empfiehlt, also man sagt, der hat jetzt einen Verdacht auf, was weiß ich, Herzrhythmusstörung, hier würde ich jetzt vielleicht mal ein EKG schreiben, dass das dann eben nicht gesagt wurde. Und das war der Hauptfehler. Also die meisten Systeme haben tatsächlich da ihre Fehler begangen, indem sie Dinge nicht empfohlen haben. Fand ich auch sehr interessant. Letzten Endes, also es war auch für die Researcher, glaube ich, eine interessante Erkenntnis. Letzten Endes war diese Range zwischen diesen 31 oder 33 LNMs so, dass manche wirklich katastrophal abgeschnitten haben und zum Teil von 100 Patienten, Patient Cases, 40 bei 40 Patienten wirklich gravierende Fehler gemacht haben. Und wir lagen eben ganz oben an der Spitze mit circa 12 Fehlern von 100. Also da ist auch noch Platz nach oben. Wir waren aber Platz 1 in der Gesamtwertung. Und dann nochmal den Blick, wo standen jetzt die Ärzte? Die waren nochmal doch deutlich schlechter auch. Die haben auch, ich glaube, es waren 33 Fehler von diesen 100 Fällen, waren bei 33 gravierende Fehler. Also KI ist schon deutlich sicherer, aber auch hier ist noch Luft nach oben und daran arbeiten wir natürlich, sind trotzdem stolz, dass wir jetzt erstmal zum sichersten System gehört haben und entwickeln ja kontinuierlich weiter.
Du hast, Lisa, ja vorhin ein Modell genannt. Da würde ich gerne nochmal kurz technisch einsteigen. Habt ihr da wirklich sozusagen von der Pike auf ein sozusagen LLM neu trainiert oder baut ihr auf Foundational Modeln auf? Wie seid ihr da rangegangen?
Genau, also im Prinzip ist es eine Kombination aus verschiedenen Technologien. Ja. Das ist ein RAG-System im Endeffekt. Also genau, der Name Modell ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Es ist kein Foundational Model oder kein LLM. Es nutzt LLM-Technologie, da setzen wir auch auf Foundational Models, testen diese Modelle, evaluieren die und nehmen im Prinzip das Beste, was man nehmen kann. Das ist auch, glaube ich, ein Vorteil von so einem System, weil wir eben keinen Vendor-Login haben sozusagen, sondern wir können im Prinzip hier mit jeder Iteration gegen unseren Benchmark rausfinden, was funktioniert eigentlich am besten. Und dann sind verschiedene Retrieval-Models natürlich noch dabei. das Wichtigste ist ja eigentlich, dass der Retrieval gut funktioniert. Das ist eigentlich, glaube ich, die Kunst. Also wenn ich so unser Team höre, die sagen eigentlich, dass das fast mit das Elementarste, dass ich da im Prinzip keine Noise ins System reingebe. Und an der Stelle habe ich ja gerade vorher noch gesagt, wir haben 6 Jahre schon invest, sozusagen in Retrieval im Prinzip mit unserer Suche. Da hat das Team allein schon extrem viel Expertise aufgebaut, mit Feintuning experimentiert, Modelle AB getestet, gerade als wir auf so manche Suche umgestellt haben. Also da sozusagen, da steckt ganz viel Expertise drin an der Stelle. Und dann gibt es eben noch das ganze Evaluationsthema, auch wie kann ich das automatisieren und Iterationen machen. Und womit wir uns dann noch beschäftigen, ist im Prinzip so rekursive Optimierung von dem ganzen System. Das heißt, da ist zwar ein LLM drin, aber es ist jetzt nicht einfach nur ein Prompt, den irgendwer da reinschreibt und dann kommt es raus, sondern da haben wir natürlich auch technische Systeme, die teilweise autorekursiv arbeiten. Das ist was wir neu anfangen, ist jetzt noch nicht ganz produktiv, aber in bestimmten Bereichen schon benutzt. Und damit werden wir immer mehr, glaube ich, machen in Zukunft. Genau.
Ich glaube, der große Vorteil dabei ist ja auch, dass ihr in dem Moment auch von dem generellen Model Progress profitiert. Das ist, glaube ich, in der heutigen sozusagen Zeit ganz wichtig. Man sieht das vielleicht bei dem einen oder anderen, der relativ früh angefangen hat, doch irgendwie auch was Richtung wirklich eigenes Modell zu machen. Dadurch, dass so viel Geld und so viel Talent sozusagen diesen Foundational Model Progress vorantreibt, sehen wir eigentlich auch bei den ganzen Experimenten, die wir bei Recam machen, dass die sozusagen generellen Modelle mit guten Kontextdatenbanken, guten Kontext-Engineering, eigentlich alles, was so vor 12, 18 Monaten mit Feintuning und so weiter irgendwie angefangen wurde, überholt in den allermeisten Bereichen.
Genau, damit hat das Team, glaube ich, auch experimentiert mit Feintuning und auch gemerkt, das hilft uns eigentlich gerade gar nicht. Ja. Genau, der Modellfortschritt sind eigentlich größere Schritte, als im Prinzip sich da damit sozusagen aufzuhalten. Genau, ja, das sehen wir eigentlich ähnlich.
Und jetzt haben wir so über den sozusagen AI-Mode gesprochen. Es gibt ja aber noch viel Zukunft vor uns und ein großes Schlagwort, wir haben auch schon vorhin drüber gesprochen, Clinical Decision Support. Wie seht ihr denn die Zukunft von dem Ganzen? Worauf steuern wir eigentlich hinaus? Wie lange bleibt es sozusagen noch, dass wir einfach Ärztinnen und Ärzte mit sozusagen Wissen unterstützen, wenn sie das sozusagen aktiv suchen? Wie wird es vielleicht auch sozusagen mehr seamless in den Prozess sozusagen integriert? Was ist da eure Vision?
Also vielleicht nochmal hier an dieser Stelle würde ich sagen, erstmal, wir sind jetzt erstmal an einem Punkt, wo wir sagen, KI ist jetzt erstmal angekommen. Wir stehen aber noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und KI ist gekommen, um zu bleiben. Also wir werden jetzt die Zukunft mit KI ausbauen können und sehen ja fragmentell hier und da schon Bereiche, wo KI enorm entlasten kann. Also es ist so ein bisschen in meinem Kopf so wie Inseln, denke ich mir. Also erstmal diesen Bereich Administration. Wir sehen immer mehr, dass wir hier Richtung Arztbrief schreiben, Ambient AI. Also überall kleine Teile nehmen aus dem Ärztinnenberuf. Wo wir sehen, da ist möglich, AI jetzt schon einzusetzen, weil wir wissen ja, worin AI gut ist, im Strukturieren zum Beispiel von Informationen, also perfekt zum Arztbrief schreiben. Dann aber auch im Muster erkennen, also im Bereich Radiologie, Bilderkennung haben wir also sozusagen auch diesen ganzen Bereich AI, der schon sehr, sehr weit vorangeschritten ist zum Glück. Also im Erkennen und Diagnostizieren von Auffälligkeiten im Röntgenbild oder auch in der Koloskopie kennt man ja häufig sozusagen bei Darmspiegelung, ob da auffällige Polypen sind und also Bilderkennung. Dann haben wir den Bereich Wissen, wo wir jetzt sozusagen ja ein wichtiger Player sind. Also wie komme ich schnell als Arzt, Ärztin oder Pflegekraft an mein Wissen, wenn ich eine medizinische Frage habe? Ich glaube, das langfristige Ziel ist wirklich, das alles zusammenzubringen, das ist zu homogenisieren, dass wir sagen, wenn wir uns diese Patient Journey anschauen, der Patient kommt in die Klinik mit Beschwerden, dass wir eigentlich von der ersten Sekunde an KI gestützt bis zur Entlassung und darüber hinaus bis an die Weiterleitung an den Hausarzt diesen gesamten Prozess, also nicht jetzt wir allein als Unternehmen, sondern generell sozusagen diese Vision, dass wir hier KI-gestützte Unterstützung haben und Alert, Alarme, Patient kommt rein. Dass wir im Grunde, sehe ich das so, wir bräuchten dann eine KI, dass ich als Arztärztin die ganze Zeit so einen Buddy auch neben mir habe. Jemand, der sagt, ah, schau mal, müssen wir ein Labor machen, denk da dran. Oder ich nehme ein Labor ab und sage, mach doch nochmal die Schilddrüsenwerte. Also die ganze Zeit so einen gemeinschaftlichen Profiblick haben. bis zur Entlassung. Also ich glaube, das ist so ein in sich geschlossener Loop, dass das zusammenwächst. Wir arbeiten daran eben, dass wir nicht nur für Wissen sozusagen jetzt stehen als Nachschlagewerk, sondern eben auch mit vielen Partnern, hier der Aufruf nach draußen, ja, dass wir mit Partnern uns zusammenschließen, mit KISS-Anbietern, mit Ambient AI-Anbietern, mit Arztprüf-Anbietern und Scribe-Modellen und, dass wir uns zusammenschließen mit unseren Kompetenzen, weil wenn wir darauf schauen, ich sehe das dann so, es sind quasi zwei Bereiche. Der eine Bereich ist dieser gesamte Datenbereich auf der einen Seite, wo Patientendaten generiert werden, also durch KISS und so weiter, EPA, alles. So haben wir die Patientendaten. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber das medizinische Fachwissen, was wir brauchen, wenn wir das zusammenschließen und dann in LLM packen oder andere KI-Systeme, dass wir das dann unten, kommt dann quasi, würde ich sagen, das perfekte Ergebnis raus, dass wir dann einfach eine optimale Patientenversorgung haben. Also ich freue mich sehr auf die Zukunft und auch auf das, was kommt.
Wenn man da so drüber nachdenkt, man fängt an sozusagen mit dem Wissen, dann wird es zum Buddy. Glaubt ihr, dass wir technologisch schon relativ nah vielleicht an dem Punkt sind, wo man sagen könnte, in einem ländlichen Bereich, wo ich vielleicht auch gar keine oder nicht genug ärztliche Kapazität mehr habe, kann kurzfristig eigentlich eine Pflegekraft oder vielleicht, ich sag mal, eine Rolle in einer Art von einem Physician Assistant plus AI, ich sag mal, die komplette ambulante Versorgung übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, technologisch sind wir in vielen Bereichen sehr weit. Ja, also ich glaube, wir simulieren ja auch intern ganz viele Cases, explorieren. Ich glaube, man kommt dann sehr schnell in den Bereich, wo wird es eigentlich moralisch sozusagen sicher? Also wo kann man das ethisch vertreten? Da kommt man in Bereiche wie, wo sind so Safety Margins, ja? Ich glaube, sowas muss man evaluieren. Ich glaube sozusagen, also wenn man sich anguckt, wo das ganze, so der ganze Consumer-Bereich hingeht, wo ja auch die großen Foundation Model Provider sind, ich glaube, da wird sich viel tun, ja? Ich glaube, da wird auch viel Bereitschaft kommen und vielleicht auch so ein bisschen die Kraft des Faktischen wird dazu führen, dass Patienten sich immer mehr selbst empowern. Ich glaube, es wird eine treibende Kraft sein, dass man da vielleicht auch andocken kann. Womit kommt eigentlich der Patient zu mir? Weil wir hören das ja, die sitzen jetzt teilweise gegenüber von Ärzten und sagen, ja, guck mal hier, das sagt ChatGPT. Ja. Also ich glaube, da wird sich sowieso was etablieren, was dann auch sozusagen pusht. Und dann wird man, glaube ich, solche Systeme sicher machen müssen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie schnell wir da hinkommen, da habe ich keine Einschätzung, ehrlich gesagt. Ja.
Da bin ich auch sehr gespannt, weil wie gesagt, so gerade auch im Diagifo, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Demea. Da hast du ja auch so eine Reizüberflutung an auch viel mit AI sozusagen, was eigentlich schon möglich ist. Auch an, gestern hatte eine bei uns im Publikum eine Dame erzählt, dass sie im Bereich AI-Sensorik arbeitet. Das heißt, also wir haben da nicht genau drüber gesprochen, man kennt das ja auch so ein bisschen aus vielleicht aus der Klinik, was ich gehört habe, dass du dann überall Sensoren hast, AI-Sensoren, wenn die Pflegekraft vielleicht mal gerade nicht da ist oder auch im ambulanten Setting, hast du jetzt gefragt, wenn der Patient dann stürzt. So, dass sofort dann ein Alarm ist und man weiß, okay, da ist beim Patienten ist was passiert. Und dann aber das Thema, okay, und wann fängt dann Überwachung eigentlich an? So, das ist ja auch nochmal, also du hast überall die Sensoren, gut und schön, aber wo ist dann sozusagen auch diese Gefahr, dass es dann hin zur Überwachung wird und wie geht da die Regulatorik mit um? Also ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber ja.
Ich finde Überwachung, wo du das jetzt sagst, ja. Seht ihr auch die Gefahr, dass es eigentlich für uns alle auch im, ich sag mal, professionellen Alltag vielleicht dazu kommen könnte, weil zum Schluss, wenn du, ich sag mal, ein Buddy bei dir hast, der sozusagen, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, klüger ist als du selbst, mit sozusagen viel mehr Wissenszugang, der dir eigentlich bei allem, was du machst, den Hinweis gibt, dass du es vielleicht doch ein bisschen anders machen solltest. Glaubt ihr, das könnte da vielleicht auch in so ein, dass man eigentlich konstant überwacht wird? Ist das eine zwangsläufige Konsequenz von AI?
Tja, gute Frage.
Ja, Stille.
Es ist so ein bisschen, kommen jetzt die AI-Overlords oder nicht? Ja, also, aber also das kann man natürlich nicht so klar beantworten. Aber auch da würde ich halt im Prinzip sagen, solange Menschen in sozusagen die Kontrolle über AI und AI-Nutzen haben, wird es auch reflektiert werden. Also ich kann diese größere Frage nicht beantworten, weil ich sehe natürlich auch in unserer Nutzerschaft, da gibt es auch kritische Stimmen zu AI, da gibt es Leute, die möchten AI nicht benutzen. Ja, also ich glaube genauso, es ist halt eine Grenze, die gerade in der Gesellschaft im Prinzip ausgelotet wird. Was möchte ich eigentlich haben? Und ich glaube, wir sind gerade in einer ähnlichen Phase wie die Entstehung des Internets, so ja, Ende der 90er oder Mitte, Ende der 90er. Da sind wir vielleicht gerade so bei, ich gebe eine Webadresse ein, ich komme irgendwie in Amerika bei einem Server raus, ja. Aber wir haben Web 1.0 noch nicht, wir haben Dotcom-Crash noch nicht, wir haben Web 2.0 nicht, wir haben das iPhone noch nicht, ja. Wir haben noch kein Device, was das ja sozusagen wirklich in den Alltag reinbringt. Also deswegen, ich glaube, da hat man sicherlich auch Überwachungsszenarien gehabt, aber da wird ganz viel noch passieren, glaube ich. Was ist, also ich warte zum Beispiel auf ein Device. Ich glaube, irgendwas wird da noch passieren. Wahrscheinlich relativ schnell, wahrscheinlich schneller als das iPhone kam und das ganze Internet-Game im Prinzip gedreht hat. Aber ich glaube, irgendwas, was eben eine Sensorik hat, die ich mitnehme, was vielleicht sehen kann, was ich mache, was hören kann, was ich mache, was aber auch tut, was ich möchte, das wird das Ganze auch nochmal ändern, ja. Wenn dann plötzlich Patienten ihre eigenen Arzt-Patienten-Interaktionen selbst vielleicht mit aufnehmen können. Welche Daten kriege ich denn eigentlich daraus? Finde ich extrem spannend. Haben wir letzte Woche in einem Innovation-Workshop drüber gesprochen. Was ist denn, wenn der Patient eigentlich, also ich habe nicht nur ein Scribe, wo der Arzt mich aufzeichnen kann, sondern ich begleite den Patienten bei seiner Journey. Yeah. Und dann kann ein Agent vielleicht das nehmen und erstmal dem Arzt geben und schon in der Form aufbereitet. Dann klingt sich vielleicht ein System wie Amboss ein und sagt, ach guck mal hier, das ist alles passiert.
Ja.
Und du musst dich nicht durch 50 Layer Hospital IT graben, sondern du hast vielleicht auch da was noch als Zusätzliches, was dazukommt. Solche Interaktionen, ja, glaube ich, kommen. Klar, da gibt es immer ein Überwachungsrisiko, aber ich glaube, das wird sich dann rausfriemeln.
Ja. Zum Schluss müssen wir es wahrscheinlich auch aktiv so gestalten, alle ja, gemeinsam, dass es ja auf eine Art und Weise läuft, wie wir das auch wollen.
Gell? Ja, 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 genau.
Aber ich finde es auch gerade spannend, was du gerade so ein bisschen skizziert hast. Zum Schluss sind das ja alles technologische Möglichkeiten, die innerhalb von wenigen Monaten passieren könnten.
Ja.
Ne? Und es gibt eigentlich auch keinen Grund, wenn der Arzt mich um meine Einwilligung fragt, ob er das Gespräch aufzeichnen kann, damit sozusagen ihm der Schreibkram abgenommen wird oder die Ärztin. Warum sollte ich das als Patient nicht auch tun? Wird sicherlich bei vielen so ein bisschen Beklemmung auslösen, weil es ja auch Haftungsthematiken möglicherweise sind. Aber at the end of the day ist es genauso, wie du sagst.
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich, kommen wir da immer an so einen Punkt, wo die, ich sag mal, starre Regulatorik, Telematik-Infrastruktur, EPA, die ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, stark veraltet technologisch heute sind, wo sie gerade erst überhaupt in die Marktnutzung kommen, irgendwie so ein Blocker sind, wo dieses komische Gefühl entsteht, ich muss das so machen, weil ich regulatorisch dazu gezwungen bin. Aber parallel mache ich eigentlich schon wieder was ganz anderes, was einfach viel mehr Wert generiert. Wie denkt ihr darüber nach?
Also wir haben das weniger auf diesem Bereich sozusagen, weil wir da noch gar nicht so tief drin sind. Wir haben das natürlich auf dem Bereich der Medizinprodukte. Also unser AI-Modus ist kein Medizinprodukt. Ja. Das Thema interessiert uns natürlich. Wir müssen da natürlich reinschauen, weil wir wollen mehr damit machen. Die Chance bietet sich ja einfach. Die Technologie öffnet es ja jetzt. Und ich glaube, da sind zwei Bewegungen, die im Prinzip passieren. Also die Regulatorik muss im Prinzip dem Druck der Technologie und auch der Technologieaufnahme, ja, durch die Gesellschaft letztlich irgendwie folgen. Das muss eben sinnvoll sein. Die Regulatorik soll ja Leuten helfen. Und ich glaube, das muss ausbalanciert werden. Und dann müssen sich natürlich aber auch Tech-Firmen zu einem gewissen Grad im Prinzip damit auseinandersetzen. Was können wir denn machen? Wie können wir denn ein sicheres System wirklich bauen? Das hat ja auch Sinn natürlich, ne, zu sagen, was ist eigentlich ein Medizinprodukt und was kein Medizinprodukt? Also ich glaube, muss man irgendwie von beiden Seiten kommen und sich treffen. Wir haben irgendwie Ende des Jahres gesehen von der EU-Commission dieser Änderungsvorschlag für die Medizinprodukte-Klassifizierung. Da ist irgendwie ein Vorschlag, bestimmte Software vielleicht geringer zu klassifizieren. Wir sehen KI-Reallabore in Deutschland, die irgendwie die Bundesregierung oder das Gesundheitsministerium mit aufsetzt. Da passiert schon was.
Mhm.
Da interessieren wir uns auch für. Da sind wir auch mit sozusagen involviert. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Push-Pull, wo wir auch gemeinsam arbeiten müssen letztlich, glaube ich.
Wie du schon auch gesagt hast, was ich so interessant finde, ist diese rasante Geschwindigkeit. Früher hat man doch auch häufig bei Unternehmen so skizziert, wo sind wir in 5 Jahren?
Ja.
So, und das ist fast irgendwie schwierig, so eine 5-Jahres-Perspektive aufzuzeigen, weil es kann in 5 Monaten schon wieder ganz was anderes sein. Ja. Und wir sind da ja auch sehr, sehr, sehr agil. Und du sagst, sind immer am kontinuierlichen Evaluieren und nach schauen sozusagen, was passiert im Markt und was brauchen wir jetzt. Also diese Geschwindigkeit, die ich auch über 8 Jahre Amboss erlebt habe, jetzt sozusagen, wenn ich zurückblicke vor 8 Jahren, wo wir da standen, auch perspektivisch und was jetzt gerade passiert. Und deswegen, wie du schon sagst, sind wir auf dem Weg dahin, hoffentlich dann bald ein Medizinprodukt zu werden. Das ist ja dann auch wieder ein Weg, den man sich dann auch aufmacht. Und dann können wir wieder über andere Dinge und Themen sprechen, was wir mit Amboss machen können.
Ja. Ich finde das Thema Geschwindigkeit, was du ansprichst, tatsächlich super relevant derzeit. Wir merken das ja auch bei Recare. Mhm. Wir haben vor 12 Monaten, als wir uns das Thema AI Scribe angeschaut haben, also als Ambient Listening Sprachdokumentation, überlegt, dass wir es erstmal mit Partnerships machen wollen, weil vor 12 Monaten war unsere Hypothese noch, dass die Feintuning-Ansätze, wenn man wirklich diese hohe medizinische Transkriptionsqualität in der Praxis haben möchte, wahrscheinlich erstmal besser sind und wir uns da nicht mit defokussieren wollten. Und jetzt merken wir, es gibt generische Modelle. Wir haben uns da auch intern so ein Evaluationsdatenset an Arztdiktaten aufgebaut, dass wir out of the box mit dem richtigen sozusagen Pipeline Engineering eigentlich mit den Top-Lösungen am Markt mithalten können. Mhm. Und jetzt haben wir innerhalb von 2 Monaten unseren eigenen Scribe sozusagen aus dem Boden gestampft. Mhm. Und das zeigt einfach, dass alles irgendwie Gefahr läuft, wie man in der Tech-Sprache so schön sagt, Commodity zu werden. Ja. Jeder kann alles bauen. Mhm. Wie nachhaltig, glaubt ihr, ist euer Content-Vorteil in dieser Welt?
Mhm. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also, was wir so beobachten ist, Content wird Software, Software wird Content, ja. Sozusagen Englisch ist die beste Programmiersprache wahrscheinlich im Moment. Also jetzt eine sehr frevelhafte Aussage. Aber es ist auf jeden Fall eine mögliche Programmiersprache. Ja. Ne? Und ich glaube, das öffnet extrem viel. Und es ist auch eine Sprache, mit der ich Content generieren kann letztlich. Also wir wurden letztes Jahr von ganz vielen Universitäten, Kliniken, teilweise von einzelnen Nutzerinnen, Nutzern kontaktiert, die gesagt haben, guck mal, ich habe das hier gebaut. Und guck mal, hier generiere ich mir den Content und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist leichter denn je, Software zu bauen. Diese Festung sozusagen, ich habe ein Software-Team, ich habe Software aufgebaut, das schwimmt weg. Es ist leichter denn je, Content zu bauen, das schwimmt weg. Wir sehen trotzdem, dass es... Das ist so ein bisschen wie bei einem Hackathon, ja, wenn man in der Firma sagt, jetzt eine Woche fokussieren wir uns nur darauf. Da sieht man immer, alles geht ganz schnell.
Ja.
Aber wirklich nachhaltig ist es sozusagen nicht, um es nachhaltig zu machen. Also die ersten 80% schafft man 20% der Zeit. Die letzten 20%, da braucht man 80% der Zeit. Da glauben wir schon noch sehr dran, das beobachten wir auch. Also, dass man irgendwann merkt, okay, Content muss ja maintained werden. Aber dafür brauche ich ja irgendwie eine Pipeline, die mir dabei hilft vielleicht. Oder ich brauche natürlich Menschen, die das machen. Ich brauche Judgment menschliches, weil das ist letztlich das, was ich übersetzt. Also ich glaube, da ist schon jetzt noch und auch für die nahe Zukunft extrem viel Wert drin. Gleichzeitig glaube ich, dass wir sind kein Publisher. Ja? Wir veröffentlichen zwar Inhalt und wir haben eine große Redaktion mit 150, glaube ich, Ärztinnen und Ärzten, Vollzeit bei uns. Aber wir sind eine hybride Company im Prinzip. Und wir merken jetzt mehr denn je, eigentlich nicht die Herausforderung, sondern die Opportunity, die sich öffnet, ja, dass wir unsere Content-Erstellung, Wartung extrem beschleunigen können und im Prinzip diesen hohen Wert von Inhalt maximal steigern können, auch mit Menschen im Loop weiterhin. Das wird sich gar nicht ändern. Also da sind wir eigentlich relativ überzeugt.
Ich denke, also jetzt sprechen wir ja auch sozusagen von dem Content, was glaube ich hier auch nochmal entscheidend ist. Also du hast ja auch schon Corpus genannt vorhin initial sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen Hörern eigentlich so klar ist. Also worauf greift eigentlich so auch unser KI-Engine zurück? Und das ist ja eben vor allem Amboss-Content, kuratierter Inhalt von unseren Experten, aber eben auch Leitlinien. Jetzt, wir arbeiten ja mit vielen Fachgesellschaften und sind jetzt gerade so zu dabei, dass auch, wir haben ja eh schon Leitlinien von unseren Redakteuren eingearbeitet, aber auch dann sozusagen direkt, dass die Leitlinien mit reinkommen in diesen sozusagen Korpus von außen und eben, was ich auch nochmal spannend finde und was es auch abhebt vielleicht von anderen Systemen ist, dass wir auch SOPs mit reinnehmen können. Also gerade im Dachmarkt, Kliniken, auch gestern kam das wieder sozusagen im DRG-Forum zur Sprache, eben, dass doch die hauseigenen internen Standard Procedures sozusagen auf jeden Fall immer noch eine riesige Rolle spielen.
Ja.
Und dass wir das auch mit abbilden, also dass wir mit Kliniken zusammenarbeiten, dann geben sie uns quasi ihre SOPs auch noch mit in den Korpus und dann daraus werden dann hausspezifisch dann die Antworten generiert und das hebt uns, denke ich, auch nochmal ab, auch von anderen Competitors, dass wir da sehr auch spezifisch im Dachmarkt da dieses Alleinstellungsmerkmal haben.
Da vielleicht auch noch, wenn man sich so Geschwindigkeit anguckt, wie sich so eine auch Redaktionskultur bei uns geändert hat. Also wir haben nach wie vor, schreiben wir kuratierte statische Inhalte in Artikel, ja, die auch in unseren Rec-Korpus im Prinzip reingehen. Aber dann kommen jetzt zwei neue Ströme. Also einmal, genau, wir fügen SOPs hinzu, wir wollen auch Leitlinien hinzufügen, haben jetzt die ersten, die im Prinzip drin sind und reden mit den Fachgesellschaften darüber. Ich glaube, in Deutschland, wenn wir das hätten und anbieten könnten, würde sich die Versorgungsqualität in Deutschland radikal ändern in dem System, was wir haben. Ja. Das ist der eine Strom. Plötzlich arbeitet unsere ärztliche Redaktion auch daran. Ja. Das war früher viel weniger der Fall oder gar nicht. Und dann im Prinzip sowas Ähnliches wie Test-Driven Development, ja, mit den Evaluationen, mit dem Benchmark, wo ich sagen kann, ich gebe jetzt was rein in das Rack, aber ich kann auch hinten schreiben, was ist eigentlich gut. Also wir haben unseren eigenen Benchmark aufgebaut, Ambos Bench heißt der. Der ist angelehnt an OpenAI's Health Bench, ein ähnliches System, aber keine Kopie, sondern wirklich auf die Praxis ausgelegt. Was wir da machen ist, wir nehmen Redakteurinnen und Redakteure, die teilweise nicht mehr bei uns arbeiten, sondern wieder in der Klinik tätig sind. Und die können dann zum Beispiel eine klinische Frage sich nehmen und können dann die Antwortmatrix im Prinzip schreiben. Diese 12 Sachen müssen in der Antwort vorkommen. Und das skalieren wir jetzt immer mehr. Das heißt, wir haben im Prinzip so ein Testsystem und können dann jede Iteration dagegen laufen lassen. Wenn ich den Korpus erweitere, wenn ich jetzt beispielsweise SOPs oder Leitlinien hinzufüge, da kann ich plötzlich sagen, wir haben jetzt einen 0,x% Increase in der Performance vom System. Das ist ja irre eigentlich, ja. Ja. Und das war vor einem Jahr, war das undenkbar. Ja. Und das ist plötzlich eine ganz andere Technik, wie man mit Inhalt umgeht. Also wirklich ein technologischer und fast wissenschaftlicher Blick sozusagen darauf. Das finde ich extrem spannend.
Patricia, Hannes, dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier wart. Danke für eure Zeit. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute auf dem weiteren Weg mit Ambos.
Dankeschön. Wir hoffen, dass wir dann spätestens in einem Jahr nochmal hier wieder sitzen dürfen.
Sehr, sehr gerne.
Schon mal selbst nein.
Das sollten wir auf jeden Fall einplanen.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!